Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich begleite Führungskräfte dabei, dass der Laden läuft. Die Begleitung von frisch gebackenen Führungsfrauen liegt mir dabei ganz besonders am Herzen. Ja, und genau diesen Frauen ist dieser Podcast auch vorrangig gewidmet. Heute bin ich bei Olivia Stiedl zu Gast. Sie hat Wirtschaft und Recht an der WU Wien studiert und sich auf betriebliche Steuerlehre spezialisiert. Heute ist sie Steuerberaterin und seit Mai 2022 Geschäftsführerin von Vialto Partners Österreich. Vialto Partners hilft Unternehmern bei internationalen Mitarbeitereinsätzen, ganz egal, ob es um Steuern, Immigration, Expert Payroll, HR oder Technologie geht. Vor Vialto hat Olivia viele Jahre bei PwC den Fachbereich People und Organisation geleitet. Olivia ist verheiratet, sie lebt in Wien, hat zwei Kinder. Ja, und sie sagt selbst, dass sie extrem vielseitig interessiert ist. Besonders fasziniert hat sie in den letzten Jahren das Thema Gewohnheiten, nämlich wie man sich gute Routinen aneignen kann, um produktiver zu sein. Zum Beispiel lernt Olivia jeden Abend für 10 Minuten Italienisch, nachdem sie die Kinder zu Bett gebracht hat. Also das ist eine ihrer Routinen. Sie liebt es zu reisen, ist gern draußen in der Natur und interessiert sich auch außerdem für Bücher und Kunst. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Olivia es schafft, ihre Karriere und die Familie unter einen Hut zu bringen, wie sie die klassischen gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen hinter sich gelassen hat und sich nicht mehr davon einschränken lässt. Und natürlich hat sie auch wieder drei Tipps für dich als Leaderin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Olivia. Ich freue mich, dass wir heute hier in eurem sehr schönen Büro im 6. Bezirk hier sind, mit Dachterrasse. Die Sonne scheint herein. Perfektes Wetter heute.
Absolut. Ich freue mich auch total. Danke für die Einladung, Karin. Und herzlich willkommen hier bei Vialto. Und jetzt bin ich schon total gespannt, worüber wir heute sprechen werden.
Ja, das Thema, das sich heute so ein bisschen durchziehen wird, ich möchte mit dir so über das Thema Frauen und Karriere reden, weil das ist ja auch so ein bisschen ein Steckenpferd von dir, auch Frauen zu unterstützen. Möchte ganz gern mit dir über das Thema gesellschaftliche Erwartungen sprechen und die so an Frauen gestellt werden, oft implizit, also gar nicht ausgesprochen. Und hineinstarten möchte ich gern mit der ersten Frage, die ich allen meinen Interviewgästen stelle. Und zwar, was wolltest du denn als Kind oder als junges Mädchen werden und was hat das mit dem, was du heute machst, hier zu tun?
Mhm. Total schöne Frage. In der Vorbereitung habe ich mir gedacht, mal herrlich, weil bei mir ist es tatsächlich so, ich wollte gerne Hoteldirektorin werden als Kind. Und am ersten Blick denkt man sich, naja, von der Hoteldirektorin irgendwie zur Steuerberaterin, wo ist da der Zusammenhang? Aber tatsächlich war es so, ich war immer schon so ein Mensch, der sich so für neue Themen, neue Länder, neue Kulturen interessiert hat, auch viel gelesen hat als Kind. Und da erschien mir irgendwie aus meiner Kinderperspektive Hoteldirektorin der richtige Beruf. Und ich bin dann aber eigentlich über meine Ausbildung und eine Professorin, die mich total gefördert haben, zu dem Thema Steuern gekommen und da dann auch relativ bald im internationalen Thema gelandet. Also kann ich jetzt heute in dem, was ich tue, so diese Liebe für andere Kulturen und andere Länder ausleben. Ich reise privat sehr viel. Und Direktorin, darüber habe ich auch so ein bisschen nachgedacht. Ich habe so eine Kindheitsfreundin, die kenne ich schon, seitdem ich ganz klein bin. Und sie sagt heute noch, ja, in der Sandkiste war immer diejenige, die so quasi alle irgendwie zusammengehalten hat oder wenn es wo Ärger gab, die dann losgeritten ist, um sie auch irgendwie zu verteidigen. Und ja, vielleicht habe ich das schon ein bisschen in mir gehabt. Also ich glaube, ich war immer jemand, der gerne Führung wahrgenommen hat, schon als junger Mensch.
Mhm. Was war denn so das Frauenbild, mit dem du aufgewachsen bist? Ja, jetzt ist ja das Thema Frauen in Führungspositionen schon etwas, was schon viel, viel besser besetzt ist und auch schon in der Realität angekommen ist, als das vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren war. Mit welchem Frauenbild bist du aufgewachsen? Welche Vorbilder gab es auch in Bezug auf Karriere als Frau? War das etwas, was dir sozusagen schon von klein mitgegeben worden ist?
Also vielleicht Karriere nicht unbedingt, aber ich bin von einer alleinerziehenden Mutter groß geworden, die immer gearbeitet hat und eigentlich auch schon, also ich war auch schon ganz klein im Kindergarten, weil das war einfach normal. Die hat damals in einer Bank gearbeitet, meine Mutter, also irgendwie so beruflich tätig zu sein, das war schon völlig normal für mich. Auf der anderen Seite ist es aber so, also ich komme eigentlich aus einer Arbeiterfamilie, kann man sagen. Ich war die erste in meiner Familie, die studiert hat und so dieser Glaube an sich selbst, der ist, glaube ich, aus mehreren Dingen gekommen. Einerseits In meiner Familie gibt es sehr viel Liebe für Kinder. Und zwar Liebe in einer Art, so, du bist einfach das Beste und egal, was du machen möchtest, du kannst das erreichen. Und mein Mann zum Beispiel kommt aus einem ganz anderen beruflichen Umfeld und wir witzeln immer miteinander, weil er sagt, mir ist das halt irgendwie schon so eingeimpft worden, auch so dieser Glaube, dass man Dinge erreichen kann. Und tatsächlich, auch heute als Mutter und so in der Reflexion, glaube ich schon, dass da ein Grundstein gelegt worden ist. Weil ich bin wirklich aufgewachsen in so einem Umfeld, wo man mir immer gesagt hat, egal was es ist, was du dir wünschst, was du erreichen möchtest, das ist möglich, du kannst das. Und das sickert dann schon sehr, sehr tief. Und ich bin zum Beispiel irrsinnig resilient. Der Mensch, ich glaube, das ist auch aus dem heraus geprägt. Und dann habe ich immer sehr viel gelesen und auch eine Bibliothekarin gehabt. Das ist so ein bisschen eine spannende Geschichte eigentlich, die mich halt zu so ganz verschiedener Literatur gebracht hat. Und auch damals, also damals war ja dann in den 90er Jahren, mit verschiedensten Büchern und Geschichten über starke Mädchen, dann starke Frauen, auch ganz andere Themen. Biografien, Reiseberichte, die mir so ein bisschen die Fantasie geweckt haben. Weil ich glaube, sonst wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, da so rauszugehen und auch zu studieren. Und im beruflichen Kontext war es dann aber eigentlich so, dass mein allererster Chef, der auch ein Mann war, ja, mich eigentlich inspiriert hat, mehr zu machen, weil der einfach jemand war, der, heute würde man Empowerment sagen, damals war es einfach dieses Zutrauen, der hat mir einfach irrsinnig viel zugetraut. Der hat gesehen, mir macht meine Tätigkeit Spaß, ich möchte auch in anderen Ländern arbeiten und er hat einfach immer gesagt, mach das, ja. Wenn was nicht gut läuft, kommst du quasi wieder zurück oder dann unterstütze ich dich. Und der hat mir da wirklich auch Flügel gegeben. Und interessanterweise, also so richtige weibliche Vorbilder im beruflichen Kontext habe ich nicht unbedingt gehabt. Aber innerlich so diese Kombination, ich kann es schaffen mit diesem Bild, na, warum soll mich das aufhalten, eine Frau zu sein? Das wollte ich irgendwie nie akzeptieren für mich, sicher auch aus der Literatur geprägt. Und dann auch noch so einem ersten Chef, der mich so quasi ein bisschen angeschubst hat und gesagt hat, ja, mach das, ich unterstütze dich dabei. Also das sind so ein bisschen die verschiedenen Komponenten. Und alles war, glaube ich, wertvoll und wichtig.
Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, du hast ja auch zwei Kinder, ne? Und du hast gesagt, Familie ist kein Frauenthema. Das ist auch etwas, was ich glaube ich hier bei Vialto auch so lebt. Und du hast gesagt, dein Mann arbeitet Teilzeit und er war auch in Karenz. Das ist etwas, was ich von vielen Frauen höre, die beruflich sehr erfolgreich sind, dass die Männer dann aber irgendwie einen Großteil der Kinderbetreuung übernehmen, auch beruflich zurückstecken. Ist das etwas, was automatisch kommt, dass wenn man Kinder hat, dass einer von beiden mehr Zeit aufwenden kann, muss, will, ist ja auch eine Entscheidung, ne? Für die Kinder, ist das so oder welche Beispiele hast du da?
Ja, also für mich hat das mehrere Facetten. Ich glaube, also das eine sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Österreich sind einfach nicht so, dass man eine Ganztagesbetreuung hat für seine Kinder, die qualitativ ist, die jedem zugänglich sind, wo es auch ein Mittagessen gibt. Also insbesondere wenn es dann um die Schulausbildung geht, wird es ja da schon sehr, sehr dünn. Ja, das heißt, der zweite Kreis ist sozusagen, was möchte ich als Familie? Ja, und ich glaube schon, dass es Dual-Career-Couples auch gibt, die Kinder großziehen, aber da muss man die Entscheidung fällen, dass man sich entweder ein Kindermädchen fix ins Haus holt oder man hat halt ein Au-pair. Bei uns zum Beispiel war das so, das wollten mein Mann und ich nicht. Also wir haben auch Großmütter, die engagiert sind, das immer wieder bei den Frauen, ja, also nicht Großväter, aber Großmütter, die uns geholfen haben. Und wir wussten, wir wollen es schon in unserer Familie halten. Und natürlich für mich war trotzdem auch immer mein Beruf mit einer gewissen Freiheit verknüpft, weil wenn du im freien Beruf tätig bist oder in der Beratung, da gibt es zwar oft einen sehr starken zeitlichen also ein starkes zeitliches Arbeitsaufkommen, aber man ist oft flexibler, wie man sich das einteilen kann. Und es ist auch nicht immer für den Kunden sichtbar, ob du jetzt dann noch am Abend gearbeitet hast oder wann deine Arbeitszeiten sind. Also du bist ja nicht so ortsgebunden. Ja. Aber jetzt in der Beziehung zu meinem Mann zum Beispiel war das auch ein Austesten miteinander. Ja. Und wahrscheinlich der wichtigste Karriere-Advice, finde ich, wenn man Familie haben möchte, ist, sich wirklich einen Partner auszusuchen, mit dem man das auch macht. Kann. Ja. Und mein Mann hat mich zum Beispiel wirklich als Karrierefrau kennengelernt, das war auch immer klar. Und wir waren über 10 Jahre verheiratet, bevor wir Kinder bekommen haben. Und dann ging es um die Frage, also wir wollen jetzt Familie gründen und haben damals so ein Gespräch, ich erzähle das wirklich gern, geführt beim Spazierengehen im Park. Das war so, naja, jetzt werden wir es angehen. Und dann reden wir darüber, na, wie wollen wir uns das organisieren? Und so, ja, wir teilen uns die Karenz. Und mein Mann, ja, das möchte ich auch unbedingt. Dann machen wir das so. Also du gehst die 12 Monate in Karenz und ich die 2. Ja, hat mein Mann zu mir gesagt. Und ich weiß noch, ich bin damals irgendwie stehen geblieben und habe gesagt, wie jetzt? Ja, 12 und 2. So, nein, so meine ich das nicht, teilen. Ja, und er so, wie jetzt teilen? Ja, Und ich so, na, 50-50. Und der so, geht das überhaupt? Ja. Und das eigentlich von jemandem, der mich schon so lange hatte und wusste, okay, ich möchte beruflich orientiert sein, aber trotzdem haben wir natürlich alle Bilder im Kopf. Und die allermeisten Menschen unserer Generation sind nun mal in Familien aufgewachsen, wo die Frauen einerseits wirklich die physische Aufbewahrung, nennen wir es jetzt mal, das Kümmern, das Abholen übernommen haben, aber auch natürlich auch das ganze Organisatorische. Also über Mental Load sprechen wir ja noch gar nicht, weil Familie ist ja nicht nur quasi physisch da sein, sondern auch das Ganze drumherum. Und damals hat es halt angefangen, wir haben dann begonnen, irgendwie das miteinander auszuhandeln und war auch sicher eine Position, die anders ist als bei vielen anderen, weil ich einfach auch schon deutlich mehr verdient habe als er. Also in unserer Familie war das auch eine nach ökonomischen Gesichtspunkten rationale Entscheidung. Ja. Und trotzdem, heute ist es so, dass wir immer noch darüber sprechen müssen. Und wenn unsere Kinder krank sind, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ruft man bei mir an in der Familie, obwohl jeder weiß, die ersten 2-3 Tage ist eigentlich immer mein Mann zu Hause, wenn die Kinder krank sind. Das kann ich mir kurzfristig nicht so leicht einteilen, aber das ist einfach so stark verankert. Ja. Für uns war es so, wir wussten, also einer von uns muss zurückstecken und das hat sich auch sehr natürlich ergeben. Ich glaube schon, es könnten beide auch Vollzeit arbeiten, aber da müsste auch jetzt an den Rahmenbedingungen gearbeitet werden. Weil wir haben auch Freunde, da sind zum Beispiel beide Elternteile in einem anderen Land und dann sitzt du vielleicht nicht in Wien, wo wir eh noch ganz gut ausgestattet sind mit Kinderbetreuung, sondern in einer der Bundesländer, wo es teilweise dann gar kein Mittagessen gibt für Schüler, geschweige denn Nachmittagsbetreuung, und dann wird schon ganz schwierig.
Ja, wo das Thema noch gar nicht so richtig angekommen ist, ne?
Überhaupt nicht. Also ich habe eine Freundin, die leben in Niederösterreich, also es ist ja nicht sehr weit. In Niederösterreich gibt es dann in dem Ort ab dem Gymnasium keinerlei Nachmittagsbetreuung mehr. Und so ein Gymnasiumsschüler kommt ja trotzdem um 13 Uhr nach Hause und braucht im Mittagessen doch noch eine Betreuung und auch einfach jemanden, der da ist. Ja. Und natürlich kann man ins private System ausweichen, ja, aber das muss man sich auch leisten können. Und wenn man sich jetzt so andere gesellschaftliche Themen anschaut, finde ich, wie jetzt zum Beispiel einfach Integration in der Gesellschaft, ist ja sehr auch nicht das, was wir erreichen wollen. Ja. Dass dann halt diejenigen, die Karriere vorantreiben wollen, ins private System wechseln und dann dort auch zusammenbleiben, weil das schadet der Durchmischung insgesamt. Also ich bin ein großer Kritiker und würde mir wünschen, dass auch gesellschaftlich einfach bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden würden.
Es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, naja, also wenn ich jetzt mich für Kinder entscheide, dann die Kinder brauchen die Mutter am dringendsten, dann soll sie doch bitte schön auch zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern oder zumindest so viel um die Kinder kümmern, dass sie nicht irgendwo in eine Aufbewahrungsstätte kommen. Mhm. Wie siehst du das?
Also ich glaube, Kinder brauchen Zugspersonen, die stabil sind und die sie lieben. Persönlich und nach meiner Erfahrung glaube ich nicht, dass nur Familienmitglieder Kinder lieben können. Ich habe das auch selber nicht so erlebt und ich habe auch für meine Kinder nicht erlebt, dass sie quasi nur Liebe und Wertschätzung durch Familienmitglieder empfangen haben. Gibt sicher unterschiedliche Meinungen dazu. Ja. Für uns war das so, wir haben zum Beispiel mit den Großmüttern und eigentlich einer sehr guten Nachmittagsbetreuung da immer eine Stabilität gehabt für die Kinder. Und das, finde ich, merkt man schon. Also wenn die Stabilität nicht da ist, ich glaube, das ist entwicklungshemmend. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, also für mich war es so, wie meine Kinder noch kleiner waren, gab es eigentlich nur 2 Themen, meine Arbeit und meine Kinder. Also das Persönliche war dann hinten raus sehr, sehr eingeschränkt. Und das erlebe ich auch bei vielen anderen Frauen, die jetzt so ein Modell leben wie das meinige. Da geht man halt dann nicht am Samstag Rennrad fahren oder irgendwie Freunde treffen, sondern da ist man in seiner Freizeit dann meistens sehr stark für die Familie da. Und das war schon das Modell jetzt auch für mich. Meine Kinder sind jetzt fast 11 und 7. Jetzt merke ich schon, meine Tochter muss nicht mehr am Samstag mit mir Zeit verbringen. Die will eigentlich schon anderes, ja. Aber das war es mir zum Beispiel wert. Und ich habe in meinem Beruf immer versucht, also bei uns gibt es immer gemeinsames Frühstück und wir haben in der Früh immer eine Stunde Zeit miteinander und es gibt dann ein gemeinsames Abendessen und ich schaue eigentlich, dass ich nur einmal unter der Woche einen Abendtermin habe, wo ich nicht zu Hause bin. Und mit dem sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Und meine Kinder sagen mir auch, also die sind ja auch schon so reflektiert, dass sie das immer okay gefunden haben und die wissen auch, dass ich meinen Job mag und dass es mir einfach auch wichtig ist. Und ich finde, das kann man auch transportieren. Ich kann ja auch als Mutter sagen, du bist mir sehr wichtig und deine Termine sind mir sehr wichtig, aber ich als Mensch schätze halt meine Arbeit und brauche das auch für mich. Und meine Tochter, die versteht das zum Beispiel irrsinnig gut. Und es hat dann natürlich auch einen weiteren Effekt, weil meine Tochter hat schon mit 5 Jahren am Frühstückstisch verkündet, naja, also sie wird dann den Pauli heiraten, das war damals ihr liebster Kindergartenfreund. Und wenn sie dann Kinder hat, na, der Pauli, der wird dann zu Hause bleiben, weil sie muss ja arbeiten gehen. Ja?
Also da gibt es schon ein Vorbild
im Sinne. Also ich finde es schon wichtig.
Des Papas, der dann auch zu Hause geblieben
ist. Und interessanterweise ist mein Mann auch ein Vorbild. Unfreiwillig geworden, weil der ist jetzt nicht so ein Mensch, der das so nach außen leben würde. Aber also mein Mann ist 44 und er in seinem beruflichen Umfeld ist er wirklich ein Vorbild für einige männliche Kollegen, die jünger sind als er, die jetzt auch zu Hause geblieben sind, mehrere Monate in Karenz, die sich mit ihm auch austauschen darüber, wo er auch die Kultur jetzt ein bisschen prägt, dass es als Mann in Ordnung ist und das ist jetzt nicht unbedingt ein weiblich tonisierter Beruf. Es ist eigentlich sehr auch in der metallverarbeitenden Industrie, ein eher männlich geprägtes Umfeld, bodenständig, sehr viele Männer, die dort arbeiten, aber das hat auch Auswirkungen. Und das sagt mir wieder, dass es doch die Bilder sind, die uns prägen. Ja? Mhm. Und wenn jetzt mir jemand zum Beispiel sagt, ja, Olivia, hast du nicht Sorge, dass deine Kinder zu wenig Mutter bekommen haben? Mhm. Ja? Dann, glaube ich, ist die sehr ehrliche Antwort, ja, die Sorge hatte ich einmal, weil das war schon für mich die ersten Jahre immer in diesem permanenten Zwiespalt. Aber heute habe ich sie nicht mehr, weil ich sehe, wie gut es meinen Kindern geht, wie gut sie sich entwickelt haben und ich habe mich selber auch ein bisschen von dieser gesellschaftlichen Erwartungshaltung einfach auch gelöst. Aber es war auch ein bisschen eine Reise.
Das wäre für mich so meine nächste Frage gewesen, ob du die zwischendurch spürst, diese gesellschaftlichen
Erwartungen. Am Anfang war das ganz furchtbar für mich. Also ich würde sagen, die ersten, vor allem bei meiner Tochter, die ersten 2 Jahre hatte ich irgendwie das Gefühl, ich genüge in dem einen nicht und ich genüge in dem anderen nicht. Und tatsächlich oft so auch Teammitglieder von mir, die in diesen auf diesem Level sind mit ihrer Familie, die schildern mir Ähnliches. Und das sagt mir rückblickend, erstens, wir haben da schon ein ungesundes Bild auch davon, was Frauen leisten können. Und wir haben diesen Leistungsgedanken auch teilweise sehr tief verankert. Und wir transportieren auch keine Vorbilder, die anderes zeigen. Ja? Weil ich habe mir das wirklich erarbeiten müssen, dass es für mich okay ist und dass ich das auch akzeptieren kann, meinen Kindern gegenüber, aber auch im Beruf. Weil ich komme tatsächlich schon noch aus einer Generation, wo klar war, als Frau muss ich mehr leisten. Und wenn du das dann zusammenlegst, du möchtest Karriere machen als Frau und musst aber mehr leisten und du hast dann aber auch noch den quasi voll verantwortlichen Hut als Familie, dann treffen wir uns in ein paar Jahren dann im Burnout.
Ja, geht sich irgendwann nicht mehr aus.
Nein, es geht sich einfach nicht mehr aus. Ja. Was schade ist, weil ich glaube, als Gesellschaft wissen wir ja, dass wir auch Familie brauchen und dass wir eigentlich auch zu wenig Kinder haben. Aber ich finde, in Österreich ist das Umfeld einfach generell nicht familienfreundlich. Und das betrifft jetzt gar nicht nur irgendwie Schulausbildung und Kinderbetreuung, sondern das sind doch so ganz banale Dinge, wie wenn man auch mal auf Urlaub fährt außerhalb vom Kinderhotel und sieht, wie dann dort mit Kindern umgegangen ist oder auch teilweise bei Restaurantbesuchen. Also wir waren immer auch essen mit unseren Kindern, haben wir auch sehr Unterschiedliches erlebt.
Und dann keine Akzeptanz gibt, wenn die mal schreien oder lachen laut oder sonst irgendwas.
Es muss ja gar nicht das Schreien sein, weil ich meine, niemand liebt schreiende Kinder. Ja, aber ich meine, dass Kinder ein bisschen eine andere Lautstärke haben als Erwachsene, das ist einfach so. Ja. Und da haben wir auch immer wieder Erlebnisse gehabt, wo ich mir denke, schade. Ja. Und das prägt dann natürlich die Familien und trägt auch dazu bei, wie das Klima also insgesamt wahrgenommen wird.
Jetzt hast du vorher gesagt, du hast dich gerade am Anfang deiner Mutterschaft und Karriere, das ging ja so wahrscheinlich auch ein bisschen Hand in Hand, ne, sehr zwiegespalten gefühlt und hast es aber doch irgendwie geschafft, das in dir jetzt so zu vereinen, dass du im Frieden bist damit, so hätte ich das gehört.
Ja.
Wie ist dir das gelungen?
Ja, also ich glaube, es sind mehrere Komponenten. Ich habe dann, da war meine Tochter relativ klein, 2 Jahre alt, an einem Leadership-Training-Programm teilgenommen, damals noch über PwC und war da im Austausch mit sehr vielen Männern und Frauen in einer ähnlichen Position wie ich. Und damals habe ich eigentlich zum ersten Mal erkannt, wie wichtig auch so Austauschnetzwerke sein können. Nämlich gar nicht so unbedingt dahingehend jetzt irgendwie das Business voranzubringen, aber so, um Führung zu unterstützen und Sparring-Partner zu haben und Peers zu haben. Und da hat sich einiges für mich bewegt. Ich habe auch damals begonnen, aus diesem Programm heraus einfach zu lesen, ein bisschen verschiedene Leadership-Bücher, auch Biografien. Ich habe damals auch das Lean-In gelesen. Das würde ich jetzt heute nicht mehr so... Ja, also es holt mich nicht in allem ab, ja, aber es hat mich auch ein bisschen bestärkt, weil man hat ja wahnsinnig viel um die Ohren zu so einem Zeitpunkt im Leben. Ja, mit kleinem Kind bist du ja nicht nur beruflich quasi, ich will jetzt nicht sagen eingeschränkt, aber bist beruflich eingesetzt, aber du hast ja privat auch einen irrsinnigen Change, auch jetzt mit deiner Partnerschaft. Da ist einfach sehr, sehr viel in Bewegung. Und das kam damals für mich zum rechten Zeit. Und ich habe da auch sehr viel gelernt, wie ich einfach mit der Eigenreflexion arbeiten kann und für mich auch definiere, was sind sozusagen die grünen Bereiche und was sind Dinge, die ich auch loslassen kann und loslassen muss. Finde ich für mich ein ganz wichtiges Führungsthema, auch die Frage, was mache ich eigentlich nicht mehr? Ja? Also wir machen ja immer mehr und wir wollen auch das machen und das machen, aber was machen wir eigentlich nicht mehr? Ja, und zwar in einer Art und Weise, dass wir uns bewusst entscheiden und auch loslassen können. Das waren ganz wichtige Komponenten für mich. Mhm.
Ja. Das heißt, die Bestärkung auch zu sehen, anderen geht es ähnlich.
Ja.
Und wie gehen die damit um?
Genau.
Im Rahmen dieses Leadership.
Und sich auch gegeneinander, also quasi nicht die Absolution zu erteilen, das klingt so, aber einander zu sagen, du, das ist total okay, weil oft ist es ja nur in einer eigenen Welt so, dass man das Gefühl hat, man genügt nicht und dann schilderst du das jemanden anderen und der schaut dich an und sagt, das ist ja ein Wahnsinn, wie viele Stunden hat dein Tag? Ja. Und damals habe ich auch ein sehr interessantes Feedback bekommen von einer Kollegin, was mich auch zum Nachdenken angeregt hat, nämlich eine Kollegin, die mich wirklich schon gut kannte, sie hat einmal zu mir gesagt, Olivia, du bist wie Superwoman für mich. Du erreichst so viel in der Karriere und deine Kinder und alles sieht immer so leicht aus. Und im ersten Augenblick habe ich mich gefreut und wie ich heimgefahren bin an dem Tag, habe ich mir gedacht, eigentlich erschüttert mich das Feedback total, weil es ist überhaupt nicht leicht. Ich habe irgendwie das Gefühl so, jeden Abend könnte ich heulen, weil es so schwierig ist. Und ich habe dann damals begonnen, auch in so ein bisschen Reflexion mit einem Coach daran zu arbeiten, auch das nach außen zu tragen, wenn es schwierig ist. Also das ist auch bei mir aus der Kindheit geprägt. Ich bin jetzt niemand, der so leicht um Hilfe bittet oder irgendwie das so vor sich herträgt, wenn was schwierig ist. Ich bin da eher sehr lösungsorientiert. Aber das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich nach außen so das Bild gegeben habe, das geht eh alles so leicht. Und das hat zur Abschreckung geführt. Ja, also die Kollegin hat dann im Laufe des Gesprächs auch gesagt, na, sie weiß nicht, ob sie das so schaffen würde. Und eigentlich hat sie das Gefühl gehabt, nur Menschen, die eben Superheroes sind, können irgendwie Beruf und Familie vereinbaren. Das hat mich schon entsetzt, weil das wollte ich einfach nicht. Und ich habe damals begonnen, und es fällt mir nicht immer leicht, einfach da auch offener zu sein, auch zu teilen, gerade auch mit Kolleginnen, wenn das nicht einfach ist für mich, einfach um das aufzubrechen, weißt du?
Ich glaube, die eigene Vorbildwirkung.
Ja, total. Weil es hat ja auch eine abschirmende Wirkung, wenn wir das Gefühl haben, jemand ist jetzt so Superwoman. Ja, das bringt denjenigen auch ja sehr weit weg von uns.
Ja. Naja, und das hat ja, vermittelt ja auch wieder das Gefühl, da komme ich nie hin oder
genau,
so. Ne? Oder richtig. Nur sehr schwer oder
richtig.
Nur mit diesen, keine Ahnung, Anstrengungen, die ich vielleicht gar nicht machen möchte.
Anstrengungen oder vielleicht auch, man muss dann schon einen Charakter haben oder halt einfach Qualitäten mitbringen, die ich selber nicht habe. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Also das hat sich damals auch so bewegt ein bisschen.
Ist das etwas, wo du das Gefühl hast, dass wir Frauen da mehr achten müssen im Sinne der Vorbilder als unsere männlichen Kollegen?
Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich glaube, dass unsere männlichen Kollegen sich auch nicht immer leicht tun, sich Schwächen und Fehler einzugestehen, sondern also die Rolle einer Führungskraft ist schon immer wieder auch damit verbunden, dass du halt nach außen hin ja repräsentierst und zeigen musst, dass alles quasi läuft und leicht geht. Du musst ja deine Stakeholder nach oben also auch managen und dort ein gutes Bild abgeben. Aber wenn ich jetzt überlege, unter den Peers oder jetzt auch in die Mannschaft hin, ist es nicht immer gut, wenn wir quasi nicht zulassen, dass wir auch verletzlich sichtbar sind oder mit unseren Schwächen sichtbar sind. Und für mich persönlich ist es so, also ich habe mehr als genug Schwächen. Ich habe aber ein bisschen nach deinen Fragen auch so überlegt, warum ist mein Team so wie es ist? Und das ist sicher auch entstanden über die Zeit, weil ich einfach mit Kollegen arbeiten wollte, die andere Dinge als ich gut können. Und deswegen gab es zum Beispiel auch in unserer sehr weiblich geprägten Führungsrunde nie irgendwelche Probleme miteinander, weil wir bringen sehr, sehr unterschiedliche Dinge ein und ich kann zum Beispiel auch andere Kollegen sehr gut dafür respektieren, dass sie Dinge gut können, die ich nicht gut kann. Und das war für mich auch ein entscheidendes Learning, so dieses Loslassen davon, dass ich alles selber gut können muss, mehr hin zu einem Verständnis entwickeln, wer kann was gut und wie kann ich die Kollegen motivieren, einbinden und damit die Stärken auch ins Boot hineinholen. Ja, das haben wir eine sehr große Schleife.
Ja, alles gut. Ja, du hast ja auch in unserem Vorgespräch gesagt, dass es dir ein großes Anliegen ist, Frauen zu unterstützen. Wobei brauchen Frauen jetzt oder was ist das, was du hier beitragen kannst in Form von Unterstützung? Und was machst du da genau?
Ja, also ich mag den Begriff Empowerment total, weil Unterstützung ist ja, also ein bisschen übergriffig auch. Ja. Also wir reden ja hier von erwachsenen Menschen, die einen Beruf ausüben und auch oft wissen, was sie wollen und wie sie es machen wollen. Was ich versuche, so in dem Umfeld, einerseits Kolleginnen bei mir im Team, aber auch so im Netzwerk mit anderen berufstätigen Frauen oder Frauen in Führungspositionen, mit denen ich mich einfach gerne austausche, ist mehr so dieses Bestärken, Selbstbewusstsein spellen, unterstützen, auch empfehlen. Also ich finde, das machen wir Frauen ein bisschen zu wenig, ja, einander auch empfehlen und dahingehend zu unterstützen. Und was ich versuche jetzt bei mir im Team, also da, wo ich jetzt eher in der Coaching-Position bin, ist wirklich hinzuhören und einmal zu verstehen, woher kommen die Themen dieser Person. Ja, weil sehr häufig ist es ja so, dass immer, wenn Probleme auftauchen in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation, im Team, dass es ja dahinterliegende Themen gibt. Und meiner persönlichen Erfahrung nach kann man immer nur im Gespräch und sich, wenn man sich wirklich einlässt auf eine Person, auch herausfinden, worum geht es da überhaupt? Was sind denn die hindernden Faktoren? Und da hatte ich ganz unterschiedliche Erlebnisse. Also manchmal merkt man, okay, Kollegen sitzen einfach nicht am richtigen Ort. Dann habe ich schon immer wieder Kolleginnen, wo ich merke, die sind einfach nicht mit einer bestärkenden Haltung groß geworden und schleppen das noch ins Erwachsenenalter mit. Ja, und das ist schon was, was mich auch motiviert, da Wertschätzung dann zu geben und einfach zu bestärken und die Sicherheit zu geben, sich auszuprobieren. Ja, also das sind so ein bisschen meine Schlagrichtungen. Was ich auch irrsinnig gern mache, ist, wenn Kolleginnen heiraten oder Familie gründen, einfach so ein bisschen mehr über mich und meine Familiensituation zu teilen. Und da sind wir dann wieder beim Thema Vorbild sein, einfach um aufzuzeigen, dass halt auch Wege möglich sind, weil ich einfach nicht möchte, dass Kolleginnen glauben, okay, mit meiner Karenz, und die ist sehr unterschiedlich gestaltet. Also auch bei uns ist es so, dass die meisten Kolleginnen doch den überwiegenden Anteil der Karenz übernehmen. Aber wenn sie sich das von Anfang an zumindest so einteilen mit ihrem Mann, dass sie dann wieder mit 30 Stunden zurückkommen können, der auch Kinder bringt und abholt, dann ist schon einmal ein Schritt getan. Also ich versuche da so ein bisschen durch Vorbild und Teilen und Ermöglichen von Modellen auch die Vereinbarkeit einfach zu fördern.
Und einfach, indem man wirklich mehr darüber redet und schaut, was alles möglich sein kann. Ne?
Richtig.
Muss man dann selber auch entscheiden. Ja. Natürlich für den Arbeitgeber, also aus Arbeitgebersicht natürlich auch ein schöner Ansatz, da Möglichkeiten zu schaffen, ist auch nach wie vor nicht überall.
Ein schöner Ansatz, aber sehr anstrengend.
Aber also anstrengend.
Man muss, ja, weil natürlich man so viele individuelle Lösungen braucht. Und wir sind ja jetzt kein riesengroßes Unternehmen. Also jetzt hier bei Vialto sind wir knapp 60 Mitarbeiter. Und nicht immer kann ich auch genau das ermöglichen, was ich mir wünschen würde. Bei den Arbeitszeitmodellen, da versuchen wir es wirklich zu 100%. Aber es ist natürlich, wenn man sich es weiter überlegt, in der Administration, auch in der Abstimmung untereinander, es macht die Dinge nicht leichter. Aber die meisten Kollegen brauchen eine individualisierte Lösung.
Mhm. Ja, du hast ja auch eingangs gesagt, dass ihr seid ja primär Frauen hier. 92%
habe ich gar nicht absichtlich, ja. Also ich muss sie nachrechnen, die 92%. Ja. Aber wir sind wahrscheinlich so um die 90%.
Ja. Also das ist schon sehr viel, ja. Und du hast auch gesagt, wenn du es dir aussuchen kannst, dann arbeitest du lieber mit Frauen zusammen als mit Männern. Was war da die Erfahrung oder der Ausschlag für diese Aussage?
Also es sind, glaube ich, zwei Themen. Weil, also dass wir im Team so viele Frauen sind, ist teilweise auch historisch gewachsen. Wir diskriminieren auch positiv Männer bei gleicher Qualifikation, weil wir eigentlich schon lieber mehr Männer hätten im Team. Ja. Unter den Steuerberatern ist es aber tatsächlich so, dass der Beruf wirklich sehr weiblich geprägt ist. Und wir arbeiten ja noch dazu für die HR-Abteilung. Das heißt, wir haben dann quasi noch einmal eine stärkere weiblichere Prägung. Aber damit du dir sowas vorstellen kannst, also in meiner unmittelbaren Führungsriege sind 5 Frauen und 2 Männer. Und meine Vertretung und der Kollege, mit dem ich eigentlich sehr, sehr lange schon zusammenarbeite, ist tatsächlich ein Mann, der auch sehr komplementär eigentlich in seinen Qualifikationen zu mir ist. Aber also ich, unabhängig, ob er jetzt eine Frau oder ein Mann ist, das ist einfach, unsere Skills haben so gut zusammengepasst und wir haben immer so gut zusammengearbeitet, dass daraus quasi so ein Führungsduo entstanden ist. Lassen wir es mal so stehen. Mhm. Ja. Ich glaube, für unser Klima macht es keinen Unterschied, weil wir eigentlich hier bei uns im Team wirklich eine Kultur auf Augenhöhe prägen und dieses Empowerment auch versuchen, über alle Ebenen hinunter zu bringen. Wenn ich jetzt sage, wenn ich es mir aussuchen kann, dann arbeite ich mit Frauen, ist es sehr häufig so, zum Beispiel, wenn wir Leistungen einkaufen, mit Partnern zusammenarbeiten, da arbeite ich ganz bewusst mit Frauen. Und das mache ich deswegen, weil ich einfach möchte, dass erfolgreiche Businesswomen gefördert werden. Und wenn ich quasi mit meiner Stimme und meinem Auftrag dazu beitragen kann und ich finde jemanden, der die Qualifikationen hat oder das Produkt hat, was ich brauche, dann arbeite ich lieber mit Frauen. Ja. Ich glaube, dass wir trotzdem noch lange brauchen werden, bis wir im beruflichen Bereich wirklich eine Gleichstellung haben. Also wenn man sich anschaut, die Zahlen jetzt bei den Vorständen, ist es ja wieder zurückgegangen. Persönlich bin ich für die Quote und glaube auch, dass es andere Maßnahmen brauchen wird. Ich sehe allerdings den politischen Willen im Moment nicht. Ja, ich glaube, es ist sogar eher so, dass wir im Moment aufpassen müssen, dass das nicht wieder zurückschwappt und wieder dieses Gesellschaftsbild eigentlich entsteht, dass zum Beispiel Familie Frauenthema ist.
Und in die stärker konservativere Richtung gehen.
Aber das mache ich tatsächlich schon. Das ist auch interessant. Also viele Partnerinnen, die dann nicht zusammenarbeiten, die Katharina ist ja da zum Beispiel auch eine, die wir ja beide kennen, die haben da auch eine ähnliche Betrachtungsweise. Mhm. Ja. Weil das ist das, was wir beeinflussen können. Und ich glaube, in den letzten 10 bis 20 Jahren haben Frauen sich vieles erkämpft, haben auch gut an sich selber gearbeitet, aber was wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben, ist dieses einander zu unterstützen. Und da möchte ich einfach auch einen Fokus drauf legen und das jetzt gar nicht nur bei mir im Team, sondern ich empfehle auch irrsinnig gern Frauen, wenn mich auch Kunden fragen, wenn sie mit jemandem zusammenarbeiten wollen, habe ich immer so ein bisschen meine paar Frauen im Hintergrund, wo ich weiß, also die bringen die volle Qualität, ja, aber wo ich einfach weiß, okay, da kann ich eine Empfehlung aussprechen und die Männer machen es ja auch genauso. Also die Männernetzwerke funktionieren ja auch nicht anders als über Empfehlungen und das müssen wir einfach besser machen.
Da gibt es definitiv Luft nach oben, kann ich auch bestätigen. Ja. Ich möchte so ein bisschen einen anderen Aspekt noch reinbringen. Was waren denn so die wichtigsten Lernerfahrungen, die du in deinem Berufsleben gemacht hast, wo du sagst, ja, die helfen mir heute schon wesentlich, meinen Job so zu machen, wie ich ihn mache?
Also eine Erfahrung, die war sehr früh, wie ich eigentlich meine erste Führungsrolle übernommen habe. Und ich bin schon jemand, der eigentlich schon ehrgeizig ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe damals für zwei Kolleginnen die Verantwortung übernommen und bin, glaube ich, mit meiner Beförderung ein bisschen ins Micromanagement hineingerutscht. Ja, sag das einmal so. Und relativ bald haben die beiden mir ein Feedback gegeben, Olivia, was machst du da eigentlich? Wir wissen schon, was wir tun. Du musst uns jetzt nicht jeden Tag genau sagen, was unsere täglichen Aufgaben sind und da quasi Reporting von uns einholen. Das war ein großer Aha-Effekt für mich. Ja. Und das, obwohl eigentlich, also bei PwC werden ja so Führungssprünge schon ganz gut begleitet. Also ich habe eigentlich immer Coaching-Unterstützung gehabt und auch Ausbildungsprogramme nebenher laufen. Aber das war der erste Punkt, der mich geprägt hat und der mich dazu irgendwie gebracht hat, auch darüber nachzudenken, okay, wenn ich Führungskraft bin, was brauchen denn meine Mitarbeiter? Und auch aus heutiger Sicht ist es so, also für mich ist ganz wichtig, ich möchte als Führungskraft eigentlich die Stolpersteine aus dem Weg räumen, die meine Mitarbeiter behindern. Natürlich bin ich auch Visionärin und bringe auch strategische Dinge ein, aber viel von meiner Tätigkeit ist wirklich auch dieses, einfach dafür zu sorgen, dass jeder die Arbeitsbedingungen hat, die er braucht und da zusammenbringen natürlich, aber auch einfach Steine aus dem Weg rollen. Und für mich selber muss ich sagen, was ich vorher schon ein bisschen erzählt habe, dieses auch loslassen können von eigenen Erwartungen, das war auch sehr wichtig für mich. Das ist aber dann erst zum späteren Zeitpunkt erfolgt. Und heute ist es wirklich so, dass ich mir das auch eingestehe, wirklich Dinge nicht zu machen. Und die 80-20-Regel ist ja immer so plakativ, aber hilft mir auch immer wieder, einfach Dinge auch loszulassen, weil ich für mich weiß bewusst, okay, ich bin eben nicht nur beruflich eine berufliche Person, sondern auch eine private, ist mir für meine Familie auch wichtig, aber das heißt auch, dass mein Tag nicht 20 Stunden hat für meine berufliche Tätigkeit, weil so wollte ich einfach nie arbeiten. Mhm. Und da habe ich dann über die Jahre daran gearbeitet, wirklich gut zu definieren und zu priorisieren. Und das ist, glaube ich, was ich sehr gut kann und ich mache das auch sehr regelmäßig. Also ich priorisiere immer meine Woche, ich mache immer so einen kurzen Prio-Check-In für den Tag auch, damit ich wirklich die Zeit, die ich jetzt in meiner Führungsrolle, meiner beruflichen Tätigkeit widme, quasi bestmöglich adjustiere und einsetze.
Und auch nutzen kannst.
Ja, ja, genau.
Mein Podcast, der richtet sich ja vorrangig an frisch gebackene Führungsfrauen. Mhm. Was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn man ganz neu in eine Führungsrolle kommt, vor allem auch als Frau in eine Führungsrolle kommt? Weil das ist ja doch immer noch ein bisschen anders.
Ja, also ich glaube, für mich in der Reflexion, ich glaube, das eine ist, aus dem Team rausgehen in eine Führungsrolle und dann in einer anderen Position zu sein. Weil sobald du quasi der Chef bist, wenn man sagt, bleiben wir mal plakativ, nimmst du einfach an gewissen Gesprächen nicht mehr teil. Ja? Bewusst manchmal, manchmal auch unbewusst. Und das kann auch einsam machen. Ich habe tatsächlich erst zu diesem Thema Einsamkeit erst ein Gespräch gehabt vor wenigen Wochen mit einer Kollegin. Und ich kenne das auch an mir selber. Also wirklich zu überlegen, was bedeutet das? Wo ist jetzt meine Rolle im Team? Wenn mir der Austausch fehlt, ja, mir den Austausch anders zu schaffen. Also gerade in der ersten Führungsrolle ist es ja so, dass es in den Unternehmen meistens auch ein Netzwerk gibt und die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen. Da hat man dann meistens den Effekt, dass man merkt, okay, die Probleme und Schwierigkeiten, die ich habe, bin ich nicht alleine, die haben auch andere. Die allermeisten Menschen finden das sehr bestärkend, wenn sie feststellen, okay, nicht nur ich bin jetzt so quasi der Dodel, der sich da nicht auskennt, sondern eben auch andere. Also das würde ich unbedingt machen. Und was ich persönlich auch gelernt habe mit der Zeit, und ich wünschte mir, das hätte mir schon mal jemand früher gesagt, ist, den Dingen eine gewisse Zeit zu geben. Also ich glaube, gerade wenn man ehrgeizig ist, ja, ist so dieses, ich will und ich möchte, und man hat sehr viele Projekte und viele Dinge, man hat auch viel Energie vielleicht, wenn man noch sehr jung ist. Aber dieses Learning, dass es einfach auch Zeit braucht, es mal Dinge ein bisschen ausreifen zu lassen selber, aber auch in der Umsetzung, und dass man selber auch nicht alle Projekte gleichzeitig treiben kann, sondern so ein bisschen eine Kurzperspektive, eine mittlere Perspektive, aber auch eine langfristige Perspektive einnehmen muss, das finde ich auch total wichtig. Und als Dritten würde ich mir unbedingt noch Unterstützung in der Organisation suchen. Also das ist etwas, was ich auch so ein bisschen the hard way gelernt habe, unterschätzt habe am Anfang, dass es nicht nur wichtig ist, zu seinem eigenen Vorgesetzten Beziehungen zu pflegen, sondern jetzt gerade in Konzernen auch wichtig ist, andere Stakeholder zu verstehen, mit denen auch richtig zu kommunizieren, mit der Zeit dann auch zu verstehen, okay, welche Agenda haben die, welche Ziele haben die, und da Anknüpfungspunkte auch zu schaffen. Ja. Ich glaube, das ist was wir Frauen oft nicht so gern machen, vielleicht weil wir teilweise die Zeit auch dazu nicht haben, gerade wenn man Familie hat, weil wir uns auch nicht so privat vernetzen. Aber das ist trotzdem, also nach oben führen, sagt man ja auch, oder einfach Stakeholder-Management nach oben, ist schon für den weiteren Verlauf der Karriere sehr, sehr wichtig. Und wenn man das lernt, wird man natürlich auch besser verstanden.
Ja. Ich höre dann immer wieder von jungen weiblichen Führungskräften oder auch von solchen, die schon länger in ihrer Rolle sind, dass sie dafür keine Zeit haben. Mhm. Ja. Und da begegnet mir schon immer wieder, dass Frauen einfach schon das Gefühl haben, dass sie eben, wie du eingangs gesagt hast, leisten müssen, mehr leisten müssen, und über dieses Gefühl, viel leisten zu müssen, dann auf andere wichtige Aspekte vergessen oder die hinten anstellen. Und die Leistung allein ist es aber in der Regel nicht. Ne?
Und bei mir war das zum Beispiel auch so ein Gefühl, weißt du, so, na, ich leiste ja so viel und das ist ja auch sichtbar. Und wenn es sichtbar ist, na, dann muss es ja auch erkannt werden und muss ich weiter gefördert werden. Und es war eine Erkenntnis, dass es erstens gar nicht immer so sichtbar ist, also gerade in Konzernstrukturen. Mhm. Ja, es kann auch sein, dass das nicht gewünscht ist. Also es gibt schon noch genug Unternehmenskulturen, wo jemand, der mehr leistet, eigentlich sehr argwöhnisch immer noch betrachtet wird, weil wenn eine Person mehr leistet als die anderen, dann verrückt das ja auch das Verhältnis miteinander.
Ja, ja, und das kann für andere ungemütlich sein.
Kann, ne? Für andere ungemütlich, ja, sein.
Dinge hochkommen, die irgendjemand nicht gemacht hat oder so.
Ne? Vielleicht möchte man das nicht so sichtbar machen. Ja. Und ich habe zum Beispiel dann begonnen, da war ich noch in meiner alten Rolle, dass ich mir vorgenommen habe, ich möchte immer einmal im Monat mit einem neuen Stakeholder in der Organisation mich treffen und den kennenlernen. Also ich glaube, sowas kann man schon machen. Ja. Sich wirklich überlegen, ich habe keine Zeit, ist ja immer so ein bisschen eine Ausrede. Also man hat vielleicht wenig Zeit, okay. Aber wie kann ich dann mit einem kleinen Schritt, den ich mir aber gut überlege, wo ich einen Plan dahinter habe, trotzdem einen Effekt haben und quasi was lostreten auch. Weil das war bei mir auch so eine Erfahrung, wie ich dann damit begonnen habe. Man trifft ja auch auf wohlwollende Menschen. Man trifft ja nicht nur auf Menschen, mit denen es vielleicht schwierig ist, sondern man trifft auch auf Menschen, die erkennen, dass man Talent hat, dass man besonderes Engagement ins Unternehmen bringt. Und das kann ja dann auch einen Multiplikatoreffekt haben in der Organisation. Ja, die empfehlen einen dann woanders weiter oder binden einen wo ein. Und gerade in einer Konzernstruktur ist es auch wichtig, dass man zu den Projekten kommt, die es einem dann ermöglichen, auch einen weiteren Karriereschritt zu machen.
Wenn die Leute dich nicht kennen, können sie dich nicht fragen. Es ist ganz, ganz
und simpel. Und dich nicht empfehlen.
Und nicht empfehlen und gar nichts. Ne? Ja. Also wenn man nicht einmal eine Wahrnehmung hat. Und du hast gesagt, also einmal im Monat jemanden treffen und dir aber vorher konkret was überlegen. Mhm. Das heißt also auch überlegen, was frage ich diese Person oder was möchte ich von der wissen. Das schon noch ein bisschen strategisch anzugehen wie einen Business-Termin.
Ja, so habe ich das
und
damals gemacht.
Und nicht einfach nur so, naja, ich treffe den halt jetzt mal oder die und dann schauen wir mal oder so, sondern wirklich also wie einen Business-Termin.
Also für mich war das so, Beratungsorganisation, ich habe mir überlegt, welche Beratungsleistungen passen am besten auch zu unseren dazu. Damit hast du schon einen Anknüpfungspunkt, warum es für deinen Gesprächspartner von Interesse ist, mit dir zu sprechen, also über die Business-Seite zu kommen. Und dann habe ich mir einfach, genau wie du sagst, so ein bisschen überlegt, okay, was möchte ich eigentlich der Person, was möchte ich von der Person, aber was möchte ich auch, was die Person weiß. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, viele weibliche Kolleginnen, die ich kennengelernt habe, sprechen nicht so gerne über sich selber. Ich glaube, man muss immer irgendwie so einen 2-Minuten-Pitch parat haben über sein Geschäftsfeld, über sein Team, über sich selber, um jemanden anderen auch zu erklären, wer bin ich überhaupt und was möchte ich in dieser Organisation. Ja, braucht man auch, wenn man sowas beginnt. Und dann auch zu überlegen, okay, was ist jetzt für den Gesprächspartner drinnen? Mhm. Weil natürlich, gerade im Business-Kontext, einfach nur jetzt just for fun jemanden treffen, da wird sie vielleicht einmal jemand mit dir treffen,
aber
wenn du
eine
interessante Gesprächspartnerin bist, aber dann nicht mehr. Aber wirklich zu überlegen, okay, was hat denn vielleicht auch mein Gesprächspartner dann von dem Gespräch? Und das ist ja auch ein Geben und Nehmen. Ja,
erstens mal. Und zweitens ist es ja ein Bild, das du erzeugst. Das heißt, je konkreter, je strategischer, je interessanter das Gespräch mit dir war und der andere sich auch was mitnehmen konnte, desto lieber treffen sich die Leute wieder mit dir. Ne?
Oder sie schlagen dann vielleicht sogar jemanden anderen vor, du mit der musst du dich mal treffen, weil da bewegt sich was und da sind Ideen und Energie auch da.
Genau. Ja. Ich sehe schon, wir könnten da jetzt noch gut lang weiterreden. Die allerletzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, das sind die 3 Tipps an frischgebackene Führungsfrauen. Du hast vorher schon ein bisschen was gesagt. Aber wenn man es jetzt auf eine persönliche Ebene runterbricht, so was die Persönlichkeit betrifft oder die eigene persönliche Herangehensweise, was wären denn so 3 Tipps, wo du sagst, das wäre echt wichtig?
Also wichtig, glaube ich, ist einfach mutig und offen zu bleiben und Neues auszuprobieren. Egal, ob das jetzt ein Projekt ist oder ein Kunde, aber nicht so aus Angst, kann ich das oder kann ich das nicht, eine Opportunity nicht wahrzunehmen. Das wäre, glaube ich, eines. Das zweite wäre, auf sein Unterstützungsnetzwerk zu achten, und zwar intern, also im Sinne von privat, Familie, Freunde, Partnerschaft, aber auch extern, das heißt im beruflichen Kontext oder auch Peers, dass man da einfach die Unterstützung hat. Und das dritte, ja, wäre vielleicht auch wirklich den Optimismus nicht zu verlieren. Also ich bin jemand, ich ziehe irrsinnig viel Kraft aus meinem Optimismus und meiner Resilienz. Und ich glaube, man darf den Spaß nicht außer Acht lassen. Und was ich schon immer wieder sehe, ist, dass auch Kollegen an Orten oder Kolleginnen, die vielleicht nicht optimal für sie sind, dann doch zu lange verharren. Ja, das ist jetzt nicht ganz konkret zu einem Tipp zusammengefasst, aber ich glaube, das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Es muss nicht immer alles schwer sein. Es ist auch wichtig, dass man diese Freude hat. Und wenn man die Freude nicht spürt, dann muss man wahrscheinlich auch hinschauen.
Das ist ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Olivia, für das feine Gespräch.
Sehr gerne. Danke dir, Karin.